Das Archiv der Straße. Berichte von draußen.
Mariam. Episode 1. Afghanistan. Was heißt es, sich auf einen Weg zu begeben, der einen aus der Heimat in ein fremdes Land führt? Was bedeuten Grenzen, Migration, Schleuser, Heimat, Sicherheit, Angst und Flucht? Wir werden inflationär mit diesen Begriffen konfrontiert, während sie gleichzeitig immer mehr an Bedeutung verlieren. Doch wie ist es, wenn man sie selber persönlich erlebt?
Ich fange mit meiner Muttersprache an, die zwei Muttersprachen, Pashto und Dari. Ich sage einfach nur, wie ich heiße. Salam heißt Hallo. Noma Mariamas. Ich bin Maria. Auf Pashto Ansamanu Mariamdi. Das spricht man eigentlich nur in Kandahar. Auf Urdu oder Hindi, die sind ja beide ähnlich. Nur der Akzent ist anders. Wenn ich jetzt auf Urdu spreche, also auf Pakistanisch. Salam alaikum, mera naam Mariam hai. Und auf Indisch Namaste, mera naam Mariam hai.
Jede Flucht beginnt ja mit einem Ort, der mal das Zuhause, die Heimat war und wo sie ihren Ursprung hat. Darum geht es in dieser ersten von drei Episoden. Zunächst mal um ihre Herkunft, um Afghanistan und um das Leben dort.
Also ich heiße Maria. Ich bin am 5.5. in Afghanistan, Kandahar geboren. Da kommen auch meine Eltern her. Wir sind aus Kandahar. Und da haben wir aber nicht gewohnt. Dann sind wir umgezogen wegen meinem Vater nach Kabul, Hauptstadt. Wegen seiner Arbeit, der war ja bei Army. Ich bin seit 9 Jahren in Deutschland. Früher haben wir in Hamburg gewohnt. Jetzt sind wir seit fast einem Jahr in Pforzheim. Ich bin 19 Jahre alt beruflich. Ich bin Tourismuskauffrau, noch in der Ausbildung im ersten Lehrjahr.
Mariam habe ich kennengelernt, als wir beide jeden Samstag bei derselben Bäckerei gejobbt haben. Sie ist in meinem Alter immer sehr fröhlich und offen. Nach und nach hat sie mir immer mehr von ihrer Geschichte erzählt. Und bald habe ich dann dieses Gespräch mit ihr geführt. Das haben wir in Stuttgart aufgenommen. Die Töne, Soundscapes und Musik sind jedoch Toncollagen aus den unterschiedlichen Orten, die Mariam erwähnt, welche wir alle im Internet gefunden haben. Es ist also Found Footage, das zum Großteil von der Seite apparee.org stammt. Dort sind auf einer Weltkarte O-Tonaufnahmen aus unterschiedlichen Regionen zu finden.
Kabul ist ja Hauptstadt von Afghanistan. Man hat es aber gesehen. Also Kabul hat es auch gezeigt, dass das die Hauptstadt von Afghanistan war. Das war so ein Nachtleben, die Nächte waren da nie ruhig. Immer laute Autos, Lichter. Auch in Ramadan zum Beispiel war ein fröhliches Monat. Da hat jeder gelacht, gelächelt, Musik. Wir haben in Kabul in einer Gegend gewohnt, wo es, also vor uns war so ein Fluss, aber richtig dreckig. Es hat immer gestunken. Und da gab es so eine Brücke und unter dieser Brücke waren da, das war so dieses Ghetto-Gegend. Da unter dieser Brücke haben da immer diese Junkies gechillt. Und es war in Kabul, diese Gegend war bekannt dafür, aber die Wohnungen waren da halt viel günstiger im Vergleich zu anderen Gegenden. Da haben wir immer gespielt bei dieser Brücke. Und ich habe eine lustige Erinnerung. Mein Bruder hat damals mit 11 oder 12, glaube ich, ein Fahrrad bekommen von meinem Onkel aus Kandahar. Er ist uns besuchen gekommen und hat meinem Bruder das Fahrrad mitgebracht. Er hat dieses Fahrrad bekommen. Er konnte schon Fahrrad fahren und meine Großschwester und ich, wir konnten aber nicht Fahrrad fahren. Mein Bruder hatte ja nicht so viele Freunde, deswegen hat er immer versucht, mit uns zu spielen. Da war nie so, ja, Mädchen spielen alleine auf der Straße oder keine Ahnung, die spielen zu Hause, dürfen nur zu Hause spielen. Nein, das war gar nicht so. Ich habe immer mit einer Freundin von meinem Bruder gespielt und er wollte unbedingt, dass wir lernen, Fahrrad zu fahren. Und diese Brücke war so ein bisschen höher gestellt. Und weißt du, wie er uns Fahrradfahren beigebracht hat? Wir haben sein Fahrrad bei dieser Brücke so, er hat es so festgehalten, wir haben uns draufgesetzt und er hat es losgelassen, so richtig runter. Und wir sind damit so runtergefahren. Und einmal bin ich sogar in diese dreckige Fluss runtergefahren. Ich war komplett mit Dreck. Es hat gestunken wie keine Ahnung was. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe voll Ärger bekommen von meiner Mutter. Danach durfte ich nie wieder Fahrrad fahren, aber ich konnte dann Fahrrad fahren. Du musst dir so vorstellen, früher, als meine Mutter nur noch meine große Schwester und meinen großen Bruder hatte, hat sie da mit ihren Schwiegereltern gewohnt, also meine Oma und Opa. Und die Oma von meinem Vater, die hatten ein Riesenhaus. Und dann sind wir umgezogen. Als ich dann geboren bin, da hatten wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Da haben wir alle in einem Zimmer geschlafen. Wir hatten kein richtiges Zimmer, wir hatten nur ein Wohnzimmer. In dem Zimmer war ein Fernseher, hinten eine Küche. Und wir mussten ganz weit rauslaufen von unserer Wohnung, bis wir zu dieser Toilette gekommen sind zum Beispiel. Es war nur ein Einzimmerwohnung, musst du dir vorstellen. Wir haben alle zusammen geschlafen, alle zusammen aufgewacht, jeden Morgen früh wegen meinem Vater. Und der Alltag war halt, wir waren nicht reich, aber wir waren auch nicht arm. Mein Papa hat immer versucht, irgendwie eine richtige Arbeit zu finden. Der hat alles Mögliche gemacht. Der hat von Kfz-Mechatroniker zu Schneider, hat auch mein Papa paar Jahre lang gemacht. Und irgendwann, als er dann das alles aufgegeben hat, hat er sich gedacht, okay, jetzt gehe ich zur Armee. Weil um in den Armee zu kommen, braucht man nicht so jetzt einen höheren Schulabschluss in Afghanistan, weil die sind ja gesucht. Und da kann man sich in dem Bereich dann immer wieder weiterbilden, hocharbeiten. Und das hat mein Vater gemacht. Mein Vater war ganz am Anfang normaler Soldat, hat auf anderen gehört und irgendwann hat er sich dann hochgearbeitet in den Kriegen, diesen ganzen kleinen Kriegen in den Grenzen von Afghanistan. Er hat auf jeden Fall Soldaten trainiert. Also der hatte immer zum Beispiel, ich glaube, jedes Jahr, bin ich mir nicht sicher, 200, 300 Leute bekommen, den er dann trainiert hat in so einem Camp. Der hat immer zum Beispiel die Pläne erstellt, die Aufgaben verteilt. Und er hatte auch immer donnerstags Nachtschicht, der ist nicht zu Hause gekommen. Ja, ich war einmal mit ihm dort, der hat mit Amerikanern gearbeitet und hat uns so immer Sachen gebracht mit amerikanischen Marken. Genau. Und ansonsten kann ich mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater immer unterwegs war. Der hat uns immer zur Schule gefahren mit seinem Auto, seinem Armeeauto. Und seine Leute haben uns dann immer abgeholt. Der hat mir schon ein paar Geschichten erzählt, wo er zum Beispiel im Kampf war. Er hat auf jeden Fall viele Schwierigkeiten. Mein Papa hat auch hier an seinem Rücken auch eine Schussnarbe. Auf ihn wurde auch geschossen. Das war kurz nachdem er meine Mutter geheiratet hat. Da war meine Mutter mit meiner Großschwester 6 Monate, ich glaube, schwanger. Er hat uns besucht. Er hatte ja seinen Dienst in Kabul, in Hauptstadt. Aber da hat meine Mutter während ihrer Schwangerschaft in Kandahar besucht. Meine Mutter, jedes Mal, als sie im 6. oder 7. Monat schwanger war, da ist sie immer nach Kandahar gegangen, weil mein Vater konnte ja nicht auf sie aufpassen. Zu ihren Eltern ist meine Mutter gegangen. Und er hat dann meine Mutter, wollte uns besuchen kommen, also meine Mutter besuchen kommen. Da wurde auf ihn geschossen. Und er hat die Narbe immer noch, kann sein linker Arm nicht so weit nach oben strecken zum Beispiel. Und danach war er nie wieder in Kandahar. Weil Kandahar war, wie gesagt, dieses Dorf gegen, wo es noch Taliban gab. Also wo die Taliban noch da Macht hatten. In Kabul auf gar keinen Fall, weil Kabul war ja Hauptstadt. Da gab es Regeln,
Regierung, Polizei, da konnten die sowas nicht machen. Da war das schwer, sowas zu machen. Aber in Kandahar kamen die dann, mein Vater erwischt. Und jedes Mal in den Sommerferien, als wir dann in Kandahar waren, meinen Opa besuchen, da ist mein Vater nie mitgekommen. Nie.
Kandahar war eher so, wenn ich die beiden Städte jetzt vergleiche. In Kandahar gab es zum Beispiel nie Strom. Wir haben damit wirklich mit Kerzen gelebt. Immer wenn wir Strom hatten, haben wir unsere Handys angesteckt, haben die Fernseher angemacht. In Kandahar gab es wirklich nie richtig kompletten Tag 24 Stunden Strom. Da war das immer so, wir haben darauf gewartet, bis Strom kommt. So eher ein Dorfleben. Aber wir waren trotzdem glücklich, als wir alle zusammen waren. Wir haben da viel Obst gegessen, als wir in Kandahar waren, also im Urlaub jetzt mit meiner Familie. Weil da war so eher so Dorfleben. Mein Opa hat immer Obst gekauft, also wirklich immer. Kandahar ist bekannt für Granatäpfel dort. Ich habe noch nie wieder solche Granatapfeln gegessen in meinem Leben wie in Kandahar. Wirklich solche große. Genau, wir haben das alles zusammen gegessen. Wir haben immer zum Beispiel Ayran gemacht zu Hause. Wir haben ja in Kabul gelebt. Wir hatten zwar ein kleines Haus, eine Wohnung. Und ich weiß noch damals, dass wir waren drei Kinder und halt meine Eltern, wir hatten nur ein Zimmer. Wohnzimmer, Küche, das war alles da drinne. Und das Beste war, dass wir immer in den Sommerferien, wir haben nicht jede 3-4 Monate Ferien, sondern wir haben nur Sommerferien. Und das geht 3 Monate lang, immer. Und wir waren jedes Mal in diesen Sommerferien in Kandahar mit meinem Opa, meine Onkel, also die von meiner Mutters Seite, die Familie, mit meinen Cousins, Cousinen. Wir waren immer 9 oder 10 Kinder. Mein Opa hatte so ein richtig großes Haus und da haben wir immer gespielt. In Kandahar haben mein Onkel und seine Familie und mein anderer Onkel mit seiner Familie, mit meinem Opa noch zusammengelebt. Und das war immer so dieses, okay, es ist bald Sommerferien, wir gehen Opa besuchen. Und da war halt die ganze Familie. In Kandahar ist richtig bekannt dafür, dass es richtig warm ist. Es schneit da auch nie, fast nie. Und immer in heißen Tagen zusammen gegessen. Wir hatten so ein, kein gartenmäßig, das war so ein großes Haus, wo man so reingekommen ist. Wir hatten einen richtig großen Spielplatz sozusagen, wo die ganzen Autos standen und da unten und oben waren die Zimmer so. Ich weiß noch, mein Opa hat mir auf jeden Fall, uns alle, seine Enkelkindern, richtig viele Storys erzählt. Und eins davon war, dass er afghanische Leute oder allgemein muslimische Leute glauben viel an Geister. Und mein Opa er war ja Bauingenieur, er war ein gebildeter Mann im Vergleich zu anderen. Er ist zur Schule gegangen, hat sein Uni zu Ende gemacht, alles. Und er hat immer in Dörfern gearbeitet und hat uns auch immer so Gruselgeschichten erzählt, was er so alles gehört hat, dass er immer komische Geräusche gab. Er hat in einem Dorf in der Nähe von Kandahar gearbeitet, glaube ich. Es heißt Farha. Und hat uns einmal erzählt, dass er irgendwas gesehen hat in diesem Dorf. Die hatten wirklich solche Zelten und haben da gearbeitet. Und dann meinte er, hat irgendwie ein Geräusch gehört. Dann ist er rausgegangen mit seinen Kollegen, hat da einen Schatten gesehen, so ein richtig langer Schatten. Der hat uns immer, ich weiß nicht, ob das von ihm war, aber er hat uns auch immer so Gruselgeschichten erzählt. Aber jetzt, ich weiß auf jeden Fall, dass er mit 17 verheiratet wurde, mit meiner Oma. Meine Mutter, die hat ja in Iran ihren Schulabschluss gemacht. Und mein Vater, der hat am Anfang in Kandahar gelebt und dann ist er mit seiner Familie nach Pakistan umgezogen.
Meine Mutter und ihre Familie, die hatten auch Verwandte in Pakistan und haben die immer wieder besucht. Und so hat meine Oma von Vaterseite meine Mutter kennengelernt auf einer Hochzeit und wollte unbedingt, dass meine Mutter ihren Sohn, in Klammern mein Vater, dann heiratet. Genau, und so haben die dann geheiratet. Die hat um meine Mutters Hand gehalten. Mein Opa hat ja gesagt, ohne dass das meine Mutter wollte. Und meine Mutter durfte meinen Vater an Hochzeitsnacht kennenlernen. Das wird einfach von Familie bestimmt. Du musst dir vorstellen, es ist jetzt immer noch so, aber nicht in Deutschland zum Glück. Also bei meiner Familie gibt es sowas nicht. Meine Mutter wird das niemals zulassen. Aber in Afghanistan zum Beispiel, ich habe eine Cousine, die in Afghanistan wohnt. Bei ihr ist das so, sobald sie 15, 16 ist, wird sie einfach verheiratet. Ihre Eltern werden jemanden für sie aussuchen. Die dürfen sich nicht mal sehen. Meine Mutter hat meinen Vater erst an Hochzeitsnacht gesehen. Die Eltern suchen das aus, sagen, du musst heiraten und du heiratest. Das ist leider Kultur. Das ist keine Religion, sondern Kultur. Die nehmen das immer wieder zur Ausrede. Es wird allgemein wegen Taliban oder die ganzen Terroristen Islam so schlecht dargestellt, obwohl das gar nicht so ist. In Islam steht nicht, du musst jemanden heiraten, den du nicht liebst. Es ist erlaubt zu lieben, es ist erlaubt, dass du eine Meinung hast, auch als Frau. Es ist alles erlaubt. Bildung ist erlaubt. Nirgendwo im Koran steht, dass eine Frau nicht arbeiten kann. Wenn ich jetzt jemanden heirate, islamisch, mein Mann darf mich nicht dazu zwingen und sagen, ja, du musst jetzt arbeiten gehen. Wenn ich arbeiten möchte, von selbst aus, dann darf ich da arbeiten gehen. Aber ich muss nicht unbedingt arbeiten gehen. Es ist mein Recht, dass mein Mann für mich sorgt und mir monatlich Taschengeld so mäßig gibt. Oder ein anderes Beispiel, wir haben Meher. Meher ist zum Beispiel, wenn ich einen Mann heirate, im islamischen Ehevertrag darf ich eine bestimmte Summe aufschreiben, dass wenn ich mich von meinem Mann trenne, bekomme ich dieses Geldsumme von meinem Mann, damit ich für meine Zukunft sorgen kann. Es ist immer noch so, aber die Taliban, die nehmen das gar nicht ernst. Die Frauenrechte gucken die gar nicht, die streichen das durch, gucken nur noch auf Männerrechte. Ich darf jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich heirate diesen Mann, aber ich möchte mein Mehr 500.000 Euro haben. Wenn er sich von mir trennt, wenn der Mann sich dazu entscheidet, okay, ich will mit dieser Frau nicht mehr leben, er ist dazu verpflichtet, mir diese 500.000 Euro zu geben. Das ist mein Recht. Das ist so eine Sicherung, Safety für die Frauen, die dann heiraten. Damals war das ein richtiges islamisches Land. Man hat Kopftuch getragen, aber jetzt nicht so streng, dass man nicht meine Strähne sehen konnte. Meine Mutter ist normal mit einem Abaya und hat ein normales Kopftuch an. Man hat trotzdem ein bisschen ihre Haare gesehen, wie normal halt die ganzen afghanischen Frauen Kopftuch jetzt noch in Deutschland tragen. Normal, die haben nur einen Schal über den Glauben, genauso wie christliche Kopftuch. Halt mit Abaya, dass man keine Haut sehen konnte. Damals, wir hatten zum Beispiel im Unterricht auch einen Islamunterricht, also in der Schule hatten wir auch einen Islamunterricht, wir hatten Koranunterricht oder im Kindergarten, es wurden nicht Jungs und Mädchen auseinandergehalten. Nee, im Kindergarten hatten wir auch Jungs. Ich war mit meinem Bruder, mit meinem großen Bruder, seine letzten Jahre im Kindergarten. Und in der Schule war das natürlich so, dass die Mädels vormittags zur Schule gegangen sind und die Jungs in derselben Schule dann in nachmittags. Ja. Das war damals so, aber jetzt nicht so streng, dass man gesagt hat, ja, Jungs sind höher als Mädchen. Nein, Frauen durften auch sich weiterbilden. Es gab Ärztinnen, es gab Beauty-Salons, es gab alles in Afghanistan damals. Jobs, die auch Frauen gemacht haben. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Also die Menschen dort in Afghanistan, die haben sich immer versucht, vor denen zu verstecken und haben halt darauf gehofft, dass die nicht erwischt werden von denen. Es war immer halt eine Glückssache. Entweder wirst du von denen erwischt oder nicht. Du kannst auch zum falschen Zeitpunkt im falschen Ort sein. Die haben teilweise Explosionen in Moscheen gemacht, in Opferfest, wo die Menschen beten gegangen sind. Es gab überall diese Explosion. Und wenn man das richtig überlegt, die kämpfen gar nicht für Islam, für diese Religion. Weil warum würden die eine Explosion in dieses Haus von Gott machen, wo die Menschen beten gehen? Es kann ja gar nicht sein, dass sie für Religion kämpfen gerade und versuchen, Afghanistan ein islamisches Land daraus zu machen. Es ist ja ein islamisches Land, aber versuchen so die Koranregeln richtig streng zu machen. Es kann ja nicht sein, dass sie für Islam kämpfen, sonst würden die doch keine Explosionen in Moscheen machen. Es sind einfach irgendwelche Leute, die versuchen, unser Land kaputt zu machen. Es hat überhaupt nicht mit Religion zu tun.
Wir sind gläubig, aber wir verfolgen die Regeln von Koran und nicht die Regeln von unserer Kultur. Weil ich finde, Kultur hat gar nichts mit Religion zu tun. Wenn man gläubig ist, dazu gehört auch, genau wie das im Koran steht. Man muss jeden akzeptieren und respektieren, jede Religion. Jeder hat eine Meinung und jeder darf für sich selbst entscheiden. Klar hört man ab und zu auf Eltern, weil Eltern wollen nie was Schlechtes für die Kinder. Aber Eltern, sogar Eltern dürfen dir nicht sagen, wen du heiraten darfst. Ob du zum Beispiel studieren darfst oder nicht. Das hat überhaupt nichts mit unserer Religion zu tun. Ich habe früher Kopftuch getragen. Das war alles, weil ich das selber wollte. Ich wurde nicht gezwungen oder sonst was. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Ich finde meine Haare schön, ich will meine Haare zeigen. Also habe ich das wieder abgesetzt. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Keiner durfte das auch sagen, weil das meine Entscheidung ist. Und ich bin froh, dass meine Eltern, vor allem meine Mutter, das respektiert. Dass sie auch sagt, okay, du hast auch eine eigene Meinung und du darfst für dich selbst entscheiden. Die Tante von meinem Papa hat in unserer Straße gelebt und wir haben sie jedes Mal besucht. Die war wie eine Oma für mich. Die ist jetzt letztes Jahr gestorben. Die war zu der Zeitpunkt vor 50 Jahren Lehrerin in Afghanistan und die hat mir wirklich sehr schöne Geschichten erzählt. Sie meinte zum Beispiel, dass Frauen Freiheit hatten, die sind zum Beispiel mit Kürzelröcken ins Kino gegangen und die mussten nicht unbedingt Kopftücher tragen, die mussten keinen Hijab machen, die dürfen sich schminken, die dürfen in der Öffentlichkeit wirklich dabei sein. Jetzt ist das mit Taliban so, wenn man das mit heute vergleicht. Frauen dürfen nicht mal Parfüm tragen draußen. Und die dürfen nicht mal reden. Das ist noch schlimmer, als wenn die sagen, die Mädchen dürfen zum Beispiel nicht zur Schule oder Frauen dürfen nicht arbeiten. Es ist auf jeden Fall jetzt schlimmer geworden, aber früher war Afghanistan wirklich. Es sind Leute von Europa nach Afghanistan gekommen, um die Geschichte zu sehen. Es gibt so viele Geschichten in Afghanistan.
Also als meine Oma gestorben ist, war meine Mutter 7, 8 Jahre alt. Die haben noch in Kandahar gewohnt zu dem Zeitpunkt. Die sind danach erst nach meiner Omas Tod nach Iran gezogen. Also mein Opa dann mit seinen Kindern, weil er wollte neu heiraten. Er hatte 7 Kinder. Davon weiß ich auf jeden Fall, dass Afghanistan, da war das noch schlimm, weil vor Taliban waren, glaube ich, eine andere Gruppe, die Daesh hießen. Und die haben auch solche Bombenexplosionen gemacht in verschiedenen Städten in Afghanistan, weil die wollten auch unbedingt irgendwie Afghanistan haben. Und die sind erst weggegangen, nachdem, ich glaube, meine große Schwester geboren wurde, also vor 25 Jahren, 26 Jahren. Da sind erst danach die Talibans gekommen. Also es waren schon schlimm, dann sind die Talibans gekommen. Da gab es trotzdem diesen ganzen Krieg und so, aber nicht so, so schlimm. Jetzt, wo die Afghanistan haben, haben die natürlich den strengen Regeln wieder und sagen, Frauen oder allgemein Mädchen, die dürfen nicht zur Schule gehen, zur Uni gehen oder allgemein in den Kindergarten gehen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir noch unseren Präsidenten hatten, die Regierung hatten, mein erster Präsident so gesagt, Karzai, da war das noch super. Danach kam Rani, also Herr Rani, unser anderer Präsident. Der war auch noch gut. Uns ging es damals noch gut. Und zu Geschichten, was noch von meiner Tante erzählt wurde, das ist jetzt nicht die Schwester von meiner Mutter, sondern von meiner Mutter, der Bruder, die Frau. Sie hat von ihrer Familie aus erzählt. Und genau aus dem Grund ist meine Mutter nie alleine von Kabul nach Kandahar gefahren und zurück. Noch nie. Weil wir sind ja durch diesen ganzen Dörfern gefahren, bis wir mit dem Bus in Kandahar angekommen sind. Und dieser Weg war immer gefährlich, weil wir sind durch diese Bergen gefahren, diese Dörfer und Bergen. Und da haben sich immer diese Gruppen von Taliban, diese kleinere Gruppen von Taliban immer versteckt. Und die haben immer diese Busse angehalten. Und weil die so dreckig waren, haben die Frauen vergewaltigt. Die Frau von meinem Onkel hat erzählt, dass ihre große Schwester, die hat bis heute nicht geheiratet aus diesem Grund, die musste einmal von Kabul nach Kandahar fahren und ihre Bus wurde auch angehalten. Damals war sie noch jung und halt Jungfrau, unverheiratet. Und das ist ja eine große Sache in unserer Kultur, dass man Jungfrau ist, bevor man heiratet. Genau, da haben die den Bus angehalten und haben dann immer so junge Mädchen mitgenommen oder jüngere Jungs und haben den so mäßig vergewaltigt. Und die haben auch die Frau dann vergewaltigt, die Schwester von meiner Tante jetzt. Die ist jetzt mittlerweile 55 Jahre alt und hat bis jetzt immer noch nicht geheiratet. Die ist dann zu Hause geblieben einfach, weil sie halt vergewaltigt wurde. Aus diesem Trauma genau. Und sie passt bis heute auf ihre Eltern auf. Deswegen ist immer mein großer Cousin immer von Kandahar zu uns nach Kabul gefahren und hat uns dann immer mitgenommen. Und dann wieder zurück und ist alleine dann wieder zurückgefahren. Busse waren halt günstiger, weil man ist mit Gruppen immer von Stadt zu Stadt gefahren. Es musste immer da ein Mann mit uns sein. Mein Vater konnte ja nicht mit uns fahren. Man konnte auch ein Taxi mieten von Kabul bis nach Kandahar. Das haben wir immer gemacht, als mein Opa dann zu uns gekommen ist, also als er uns dann abgeholt hat, weil mein Opa hatte immer Probleme mit seinen Knien. Und konnte nie in den Bus ein- und aussteigen, in den Stationen oder, keine Ahnung, die Koffern tragen. Deswegen hatte er immer für uns so mäßig Luxus-Taxi gemietet. Und wir sind dann immer mit ihm nach Kandahar gefahren. Also wenn du verheiratet bist, dann lassen die Finger von dir. Aber wenn die sehen, okay, du bist jung, du bist hübsch oder du hast keinen Mann mit dir, dann nehmen die dich einfach mit. Es ist jetzt, die haben das jetzt zu deren Regel so mäßig gemacht. Unverheiratete, jüngere Mädchen oder Frauen werden einfach an Taliban verheiratet. Deswegen ist es jetzt in Afghanistan krass geworden, dass die Mädchen den Cousins heiraten, weil die Angst haben, dass die sonst an irgendeinen Taliban verheiratet werden. Die zwingen dich dazu, den zu heiraten. und deren Generation oder deren Familie weiterzumachen, also dass du jetzt von den Kindern bekommst und die diesen ganzen Drecksgedanken dann weitermachen. Sonst sterben die ja aus. Deswegen versuchen die sich in das afghanische Volk jetzt einzumischen. Für mich persönlich, ich war die Jüngste in der Familie, als wir noch in Afghanistan gewohnt haben. Und genau, es wurde mir nicht erzählt. Für mich war so ein Happy Life, ich hatte meine Kindheit. Ich dachte, ich bin sicher, obwohl das gar nicht so war. Ich hatte keine Angst dort, weil ich als Kind nichts wusste. Ich wusste nicht, dass wir eigentlich in so einer großen Gefahr stecken. Für mich war das so, okay, ich gehe zur Schule, ich habe meine Freundinnen, ich darf, keine Ahnung, mich zu Hause mit meiner Mutter Schminke schminken, ich darf mit meiner Mutter einkaufen gehen, ich gehe zum Kindergarten. Mehr war da auch nicht. Aber für mich war das so ein Happy Life. Die haben mir nicht erzählt, dass wir, also nicht so krass erzählt, deren Sorgen nicht so krass erzählt und nicht so krass erzählt, dass wir, keine Ahnung, verfolgt werden und dass wir Angst haben sollten.
In der nächsten Folge beginnt Mariams Reise. Wohin mit sich, wenn das Zuhause nicht mehr sicher ist? Wie versteht man als kleines Kind so eine Veränderung? Und was, wenn eine Zwischenstation auf der Flucht selbst zum Zuhause wird? Mein Name ist Greta Kassai. Das Archiv der Straße ist eine Produktion von Uwe Kassai, 2026.